Wir sind gerade am Applaudieren. Ich würde gerne noch jemand anderem applaudieren von euch. Und ich weiß nicht, wie ihr heute hier hingekommen seid. Ich dachte so, wow, heute habe ich das erste Mal Predigt hier. Ich bin schon ein bisschen nervös. Also ich gebe es zu, ich bin ziemlich nervös. Aber ich habe es soweit im Griff. Ich glaube, das läuft soweit. Und kennt ihr die Momente, wenn ihr rumläuft und was plant und organisiert und ihr denkt, es läuft alles und plötzlich merkt ihr, es läuft gar nichts und nichts so, wie ich das geplant habe und alles geht drunter und drüber. Ich hatte vor der Predigt so einen Moment, sorry Dani, wo du meine Launen aushalten musstest, und Sandy hat für mich extra, ist sie früher gekommen, hat mich noch zur Edeka gefahren, weil ich Blumen brauchte und hat das alles ganz spontan gemacht und ich finde, das gebührt ein Applaus für Sandy.
Gerne, danke dir. So,
warum ich genau Blumen brauchte, das hört ihr jetzt während dieser Predigt. Ich bin ja seit Oktober im Gospelhaus und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier predigen darf. Und ich liebe Jesus, ich liebe Menschen und darum liebe ich auch Lokalgemeinde, weil es ist genau das. Das Gospelhaus hier, das ist Lokalgemeinde. Und ein berühmter Pastor hat mal gesagt, die Lokalgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Und ich finde, das hat tiefe Wahrheit, auch wenn Jesus die Hoffnung für die Welt ist, nutzt er die Lokalgemeinde als Tool. Das hier, dieses Gebäude, ihr, wir als Gemeinschaft, sind die Hoffnung für die Welt. Und genau darum freue ich mich. Und als ich so überlegt habe, über was könnte ich heute predigen? Jesus, was willst denn du, dass ich sage? Bin ich spazieren gegangen, wie ich das so oft mache, wenn ich bete. Und da bin ich einem Bild begegnet. Da könnte man Max das erste Bild einblenden. Ja, wenn man es erkennt, das hier sind meine Füße. Das ist ganz viel irgendwas und das sind Blümchen, Krokus, Dankeschön, Ryan. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das sind Frühlingsblumen, richtig. Und ja, das sieht man an jeder Ecke, richtig. Aber für mich war das an dem Moment, hat mich das extrem ermutigt, so noch mit dem Blick auf die Lache, wo da vorbeigeflossen ist, oder Lache heißt der Fluss, ja, und das hat mich so erinnert an Aufblühen da, wo sonst kein Leben ist. Und darum möchte ich gerne mit euch teilen. 1. Psalm 1 bis 3, das ist hier. Hammer, Max. So, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und um diesen Vers ein bisschen genau, oder diese Verse ein bisschen genauer anzugucken, würde ich gerne mit euch durch 6 Punkte gehen. Und zwar der erste Punkt. Als ich vor ein paar Jahren frisch in die Jugendgruppe bei mir in der Gemeinde, wo ich aufwuchs, kam, da tat ich mich ein bisschen schwer. Und ich tat mich ein bisschen schwer, auch mit dem Ganzen in diese christlichen Kreise zu kommen und in diese christliche Karriere. Und oftmals hatte ich in mir so ein bisschen ein Hin und Her, fühlte ich mich gerissen, auf wen ich denn jetzt hören sollte. Ich war 15 und da wusste ich aber irgendwann ganz genau, mit welchen Fragen ich zu welchen Freunden gehe. Zum Beispiel hatte ich, man würde es kaum denken, ab und zu mal so einen Schwarm. Und ich fand so mal Typen gut und ich dachte, wow, das ist meine große Liebe. Der kannte mich nicht, ich habe noch nie mit ihm geredet, aber das ist meine große Liebe. Und habe mir überlegt, ah, ich könnte ihm ja schreiben oder irgendwas machen oder so, dass ich da halt in dieses Ding reinkomme. Und dann konnte ich entweder zu meinen nichtgläubigen Freundinnen gehen, wenn ich mich ein bisschen in meinem Liebeskummer suhlen wollte, weil die waren dann so, ja, mein Ladina, schnapp in dir. Boah, der küsst bestimmt voll gut. Und so. Oder ich könnte zu meinen christlichen Freunden gehen, die waren dann so, soll ich beten, dass die Gedanken vorbeigehen? Was denkst denn du, dass Gott darüber denkt? Und ja, und so war ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr seid mit einer Situation konfrontiert, wo ihr entweder die einen oder die anderen Ratgeber einholen könntet. Und ihr auch abwägt, was ist vernünftig, was sagt mein Bauchgefühl, was denkt das Umfeld und was denkt Gott? Und vielleicht ist es ein schwacher Trost für dich, aber du bist nicht die einzige Person, die mit solchen Sachen kämpft. Und auch wenn mein Beispiel jetzt ein Beispiel von einem 15-jährigen Teenie-Mädchen war, kämpfst du vielleicht beispielsweise finanziell und überlegst dir, noch einen zusätzlichen Job zu nehmen, obwohl du schon so viel hast, oder einen Job so im Graubereich. Und du überlegst dir immer, wie kann ich zu Geld kommen, obwohl Gott ja eigentlich sagt, dass er dich versorgt. Vielleicht überlegst du dir auch ganz heftig, oder überlegen sich Leute, wie sie aus ihrer Ehe kommen, weil halt der Arbeitskollege gerade so schön ist und einem so gefällt. Oder vielleicht hörst du auf Menschen, die dir sagen, dass du nicht genügst, obwohl Gott dir sagt, dass du einzigartig und wunderbar gemacht bist in seinem Bild und der dir wohl sagt, dass du genügst. Und das sind ganz, ganz verschiedene und breite Beispiele und da gibt es noch viel mehr. Aber etwas bleibt gleich, immer die Entscheidung, welchen Maßstäben man sich anpasst und welche Ratgeber man einholt. Der zweite Punkt. Hat mit dem Versteil zu tun, wer keinen Umgang mit Spöttern pflegt. Zugegeben, das klingt krass und schnell könnte man jetzt denken, dass wir keinen Umgang mit Leuten pflegen dürfen, die nicht gläubig sind. Dass wir nicht mit Leuten reden dürfen, die Jesus nicht kennen. Und ich möchte dir sagen, das ist nicht so. Es heißt nicht, dieser Teil des Verses heißt nicht, dass wir keine Zeit mit ungläubigen Menschen verbringen sollten. Aber in der Weisheitsliteratur, und dazu gehören jetzt die Psalmen, wo ich ja euch, also dieser Teil, die müssen immer ein bisschen übertreiben. Die haben schwarz oder weiß. Anders wie wenn du zum Beispiel in der Seelsorge bist, wo es darum geht, dass es auch Graubereiche geht, sehr individuell ist, will die Weisheitsliteratur bewusst polarisieren. Sie will aus dieser Entweder-oder-Wischi-Waschi-Sicht ein bisschen rauskommen und will nicht, dass du sagst, ja, ich sag zwar das, aber mach was ganz anderes. Es geht dabei nicht um eine Schubladisierung der Menschen, weil, sind wir ehrlich, oftmals bei Spöttern, was ist jetzt gut, machen die das richtig, ihr Leben, oder machen sie es nicht richtig, geht die Trennung oft durch unser eigenes Herz. Aber die Stelle will zeigen, was klar und gerecht ist. Und um das überspitzt darzustellen, das geht nicht ohne Abgrenzung. Diese Stelle, dass man keinen Umgang mit Spöttern pflegen soll, ist also nicht gegen Menschen, sondern gegen deren Verhaltensweisen, weil das, dort ist die Bibel oft auch klar. Aber ich kann euch entwarnen, es heißt nicht, dass ihr mit euren Nachbarn nicht mehr Kaffee trinken dürft. Im Gegenteil. Ich will euch auch dazu ermutigen und ich habe diese Stelle auch reingenommen, dass ihr genau nicht denkt so, oh was, darf ich jetzt nicht mehr, sondern euch zu zeigen, dass die Weisheitsliteratur die Psalmen übertreiben, aber das bewusst machen. Wir haben noch einen dritten Punkt, es sind wirklich ganz viele, viele, viele verschiedene Aspekte da drin. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, darüber nachdenkt Tag und Nacht. Wer von euch denkt über das Gesetz nach Tag und Nacht? Solltet ihr, steht doch hier. Mache ich auch nicht. Und überhaupt finde ich das Wort Gesetz, da habe ich innerlich immer so ein bisschen Krampf in mir, weil es tönt immer sehr nach Müssen. Und ja, mit dem konnte ich mich nicht so anfreunden. Und dann habe ich mich da auch ein bisschen genauer informiert. Und das Tolle oder vielleicht auch das Blöde ist, dass wenn du in den hebräischen Text reinguckst, merkst, dass das Wort Gesetz übersetzt wurde mit dem ursprünglichen Wort Tora. Was natürlich bedeutet Gesetz, aber im Zusammenhang, was ein ganz anderer bietet wie unser Gesetzverständnis. Warum? Die Israeliten sind aus Ägypten herausgeführt worden und waren in der Wüste. Toll. Sie dachten große Hoffnung und dann sitzen sie in der Wüste. Und sie wissen nicht, wie weiter. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wo so eine große Menschenmasse aufeinander sitzt, da gibt es ziemlich schnell Streitereien oder Unstimmigkeiten und die Frage ist, was man macht, was jetzt der nächste Schritt ist. Und genau da rein schenkt Gott dem Volk Israel die Tora, was damit in dieser Situation die Rettung ist, weil es eine Weisung, eine Orientierung, es zeigt damit, wo es weitergeht. Es ist also nicht, dass die Israeliten das Gesetz, die Tora gekriegt haben und sie dachten, jetzt muss ich das Gesetz achten, Tag und Nacht. Sondern die waren dankbar für das Gesetz, weil sie endlich Orientierung bekommen haben, weil Gott endlich mal geredet hat, wie das genau weitergeht. Und wenn man das verstanden hat, wenn Gott sagt, hey, hier geht's lang, hier geht's weiter, das will ich von dir, dann bringt das eine tiefe, tiefe Dankbarkeit mit sich. Dann ist es eben nicht ein Müssen, sondern dann, wer das verstanden und erfahren hat, der findet dann Gefallen, Lust und Freude an der Wegweisung, an dem Gesetz Gottes. Und ihr seid damit einverstanden, dass das eine ganz andere Sichtweise ist? Ja? Amen? Schön. Das Lustige oder ein wichtiger Teil noch davon ist aber, dass das Volk Israel nicht einfach in der Wüste saß und dann mal wartete, sondern sie mussten aktiv werden. Und Mose als der Sprecher vom Volk Israel, der wurde aktiv, weil er auf den Berg Sinai gegangen ist. Und erst als er Gott versichert hat, dass sein Volk auch das tun wird, was er aufträgt, dann hat Gott die Tora geschenkt. Also Mose und das Volk Israel musste einen Schritt auf Gott, auf Jahwe zumachen. Und damit, mit diesem Schritt auf Gott zu, kommen wir zu Punkt 4. 1, 2, 3, 4. Es geht um die Stelle, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Was passiert? Rätsel an euch. Ich hoffe, ihr seid noch da. Rätsel, Achtung, Hirnzellen anmachen. Was passiert, wenn ein Baum in der Wüste gepflanzt wird? Er geht ein, er wächst vielleicht nicht mal. Genau, oder wächst, genau. Und was passiert, wenn man einen Baum an einem Wasserlauf pflanzt? Er wächst, er geht auf, er kommt in seine Bestimmung rein. Aber um in diese Bestimmung reinzukommen, um dass wir wie ein Baum sind, der am frischen Wasser ist, seine Bestimmung reinkommt, wachsen kann, müssen wir uns zuerst positionieren. Wir müssen uns entscheiden, in welchem Umfeld und unter welcher Prägung wir wachsen wollen. Vielleicht kennst du die Situation jetzt gerade und du fragst Gott, Vater, was willst du von mir? Was soll ich tun? Ich weiß nicht weiter. und Gott redet nicht zu dir und er gibt dir keine Antwort. Und du fragst dich, Gott, wo bist du überhaupt? Und merkst nichts. Dann will ich dich ein bisschen provokant fragen, wann hast du das letzte Mal ganz bewusst Zeit mit Gott verbracht? Zweit. Und zwar mehr als Autotür auf, Autotür zu. Danke, Jesus, dass ich von A nach B komme. Ich kann kein Auto fahren, aber ich mache das mit dem Fahrrad manchmal. Und vielleicht machst du das auch. Du verbringst viel Zeit mit Jesus und er meldet sich trotzdem nicht. Und du suchst ihn, du fragst, wo bist du? Und trotz dieser Zweierzeit hast du das Gefühl, dass er ganz weit weg ist. Und ich habe da keine gute Antwort drauf, bin ich ganz ehrlich. Alles wäre leere Versprechen, aber ich will dich einfach ermutigen und trösten, dass das Gott auch sieht und dass es ihm nicht egal ist und dass er dich nicht vergessen hat. Ganz sicher nicht. Aber ein Spruch, der mir geblieben ist und was ich so für die Zweierzeit, die Beziehungspflege mit Gott mitnehme in meinen Vorbereitungen, ist folgender Spruch auf der nächsten Folie. Genau, du kannst satt werden, aber nicht satt bleiben. Wir können mit Zeit mit Jesus verbringen und wir können sagen, wow, ja, jetzt war ich satt. Das war eine gute Nahrung, die ich gekriegt habe mit Jesus und wegen meiner Bibellesezeit oder wo du auch immer deine Nahrung herholst. Aber du kannst nicht satt bleiben. Du musst immer und immer und immer wieder das wiederholen. Das ist ganz natürlich mit unserem Essen ja auch. Und das Tolle ist, wenn man zu viel Zeit mit Jesus verbringt, dann setzt das nicht mal an. Also, wo holst du dir deine Nahrung? Und lass uns heute gemeinsam einen Schritt auf Gott zumachen. Unser Verhalten reflektieren und ganz ehrlich zu uns selber sein. Wann haben wir das letzte Mal Zeit mit Jesus verbracht? Sind wir am Wasser gepflanzt oder stehen wir gerade in der Wüste? Ich persönlich verbringe die meiste Zeit mit Jesus, also wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, was ich auch mehr machen sollte und möchte, beim Spazieren. Ich habe euch am Anfang das Bild gezeigt, ich gehe dann einfach los, es ist lustig, in Babenhausen kenne ich mich noch nicht so aus und dachte nur, hoffentlich verirre ich mich nicht, aber gut, laufe ich mal los und dann bete ich einfach und beobachte die Natur und plötzlich bekomme ich irgendwelche Gedanken und manchmal bin ich auch im Wald und ich hoffe, dass mir niemand begegnet, sonst denken die, dass ich Selbstgespräche mache in dem Wald, weil ich wirklich so laut betend in diesem Wald umherlaufe, aber es tut mir so gut. Und es ist auch mal toll, wenn ich die Bibel lese in meinem Zimmer, aber ich habe nicht denselben Gewinn davon. Und darum wisst ihr, was euer Zugang ist zu Gott. Es gibt so viele verschiedene Zugänge, wie man Gott begegnen kann. Und vielleicht versuchst du seit Jahren zu spazieren und es kommt nie was bei dir. Aber es gibt die verschiedenen Zugänge, zum Beispiel ja, die Bibel lesen, die Bibel so ganz genau lesen, mit Hintergrundwissen, so ein Bibelstudium quasi durchzuführen für dich zu Hause. Da gibt es auch tolle Bücher dazu. Oder über Versen zu meditieren. Vielleicht nimmst du deine Gitarre und betest Gott einfach an oder machst es sonst mit deinen Worten oder mit einer CD, was auch immer. Ist es Anbetung. Vielleicht schreibst du gerne auf, hast ein Gebetstagebuch und schreibst da deine Erlebnisse, deine Anliegen und was dir einfach so in den Sinn kommt, auf und du merkst, wie das ein Kanal wird. Und wenn du deinen Zugang nicht hast, will ich dich ermutigen, finde deinen Zugang zu Gott. Das hat meinen Glauben revolutioniert. So, um meine Gottesbeziehung. Und versucht mal Verschiedenes. Vielleicht dachtest du, ja, ich war noch nie spazieren, aber ich kann es mal versuchen. Nächste Woche ist schönes Wetter, Halleluja. Dann könnten wir das mal versuchen. Auf 5. Heil, wenn man Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Erntezeit ist zu einem festgelegten Zeitpunkt oder in einem festgelegten Zeitrahmen. Manchmal bin ich etwas ungeduldig und ich hätte gern gewisse Sachen schneller, als dass sie wirklich kommen, und muss dann aber auch merken, dass Gott doch eigentlich weiß, dass das richtige Timing ist, und auch vertrauen, dass Gott der richtige Zeitpunkt für mich bereithält. Habt ihr schon mal, du kannst das letzte Bild einblenden, eine Frucht gegessen? Du hast dich gefreut auf eine Erdbeere und die hat vielleicht so ausgesehen. Ich nicht, weil ich weiß, dass sie nicht gut ist. Genau, die ist nicht reif. Dankeschön. Die ist nicht reif und die da, ist die reif? Ja, die sieht richtig gut aus. Und manchmal sieht die auch so halbrot und man denkt so, ja, ich hätte warten müssen. Und ich will euch mit diesem Bild einfach so zeigen. Ich will euch mit diesem Bild einfach so zeigen und euch fragen, seid ihr reif oder könnt ihr warten, bis ihr reif seid auf diesen Zeitpunkt von Gott, die verschiedenen Sachen. Ich meine nicht, seid ihr reif ganz im Allgemeinen, irgendwann ist man das oder nicht, sondern so einzelne Sachen, genau wenn ihr unterwegs seid, sind gewisse Sachen, die ihr wollt, gewisse Vorhaben, die ihr habt, ist das der richtige Zeitpunkt? Ist es auch der Zeitpunkt, der Gott bereithält? Ich habe vorher erzählt, da wo ihr Gott sucht, und vielleicht die Israeliten haben auch Gott gesucht, was auch immer, oder es kam nichts. Und ich will euch einfach dazu ermutigen und damit mitgeben, hey, Gott hat sein Timing. Er hat die Schöpfung gemacht, er hat die Erdbeeren gemacht. Er weiß, wenn sie reif sind. Er macht es nicht einfach so, sondern um das Bestmöglichste rauszuholen. Und vertraut auf seine Zeit, weil Gott kommt spätestens genug. Genau, und für den letzten Punkt 6. So. Da werden wir ja wieder zum ganzen Text scrollen. Dann ist das, fällt mir auf in diesem Vers, wo ich nochmal mit euch lesen will. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wisst ihr, was mir da auffällt? Freut euch! Glücklich seid ihr! Ha? Ihr habt allen Grund, glücklich zu sein. Oder einfach auch diese Perspektive zu haben. Und glücklich zu preisen. Und wir haben alle Freude, uns zu freuen, weil Gott Ja zu dir gesagt hat. Weil Gott Ja zu deinem Leben gesagt hat und gesagt hat, ich will, dass du meine Tochter, mein Sohn bist, hast du allen Grund, glücklich zu sein. Das ist alles, was du brauchst. Danke. Und diese 6 Punkte zusammen geben einen Blumenstrauß. Und ich finde immer, wenn ich so, also ich mag Blumen, wenn ich die so sehe, dann ermutigt mich das. Und wenn ich sehe, dass ich einen oder drei Verse habe, einen Teil der Bibel, und daraus so viele Schätze holen kann, und ich habe nicht mal, ich könnte noch mehr unterteilen, dann haben wir allen Grund, ermutigt zu sein. Und das ist so cool. Und weil wir selber durch das Wort Gottes ermutigt werden können, dürfen wir andere wieder ermutigen. Weil wir Gott haben und ermutigt werden, können wir andere ermutigen. Weil wir gestärkt werden durch das Wort Gottes, durch unsere Gottesbeziehung, können wir andere Menschen in unserem Umfeld stärken. Aber zuerst musst du selbst gestärkt sein. Weil sonst gibst du aus deiner Energie und nicht aus dem Heiligen Geist heraus. Und darum, weil ich ermutigt bin, darf ich jemanden von euch ermutigen. Und wenn ihr jetzt unter euren Stuhl guckt, ist irgendwo was rangeklebt. Guckt doch mal, wo, unter welchem Stuhl das ist. Also ihr müsst so richtig unter euren Stuhl gucken, hä? Oder durch den Nachbarstuhl. Okay, jetzt sind hier ein paar leere Plätze, was wir übrigens ändern werden. Guckt doch mal im Stuhl neben euch. Oh, es wurde gefunden! Von Agathe! Und ich freue mich so. Nee, nicht für meine Blume, sondern für deine Blume. Und soll ich dir was sagen? Ich habe nicht nur 6 Blumen für dich, weil Gott, eine hat Sandy, aber Gott gibt ihm Überfluss. Also gebe ich dir 9 Blumen. Gott wollte Agathe ermutigen. Weißt du, was das Tolle ist? Keine Kinder. Hier, du hast kein Kindergottesdienst und hast jetzt Blumen gekriegt. Halleluja! Gott hat Ja zu dir gesagt, zu euch allen. Ist es nicht mal, glaube ich. Sorry. Genau. Das Tolle ist, dass ich echt dankbar bin. Ich bin dankbar, dass wir durch den Tod Jesus am Kreuz Vergebung von unseren Sünden gekriegt haben. Mit dem Hören, Verstehen und dem Annehmen mit dieser Botschaft müssen wir nicht wie Mose erst auf einen Berg hin und Gott zu suchen, sondern der Zugang ist frei. Und der Geist Gottes ist immer und überall mit uns. Mit dem Hören, dem Verstehen und dem Annehmen der Botschaft ist Gott immer bei dir. Und darum, die Band hat einfach einen perfekten Zeitpunkt, will ich euch einfach ermutigen, dass ihr jetzt während diesem nächsten Lied einfach Zeit für euch nehmt und Gott eine Antwort gibt. Oder ihm sagt, wie es euch geht, ob ihr in der Wüste steht oder ob ihr am Wasser seid. Und wenn ihr am Wasser seid, dann könnt ihr loben und beten und andere ermutigen. Und auch wenn ihr in der Wüste seid, dann will ich euch ermutigen. Gott hört euch. Gott kennt euch und Gott weiß, wo ihr steht. Und wenn ihr froh wärt, dass jemand mit euch betet oder ihr einen Austausch kriegt, dann bin ich sicher, dass Pastor David oder auch ich oder jemand, der wenn mir vertraut oder jemand, der neben euch sitzt, irgendjemand, dann stups ihn an, der wird nicht beißen und sagt, hey, kannst du für mich beten? Dann bin ich von Herzen gern bereit dazu, für euch zu beten. Und wenn es dir gut geht, dann hör einfach zu und genieße. Und genieße, aber gib Gott eine Antwort. Hast du gehört? Hast du verstanden? Und hast du angenommen? Jesus, ich bete, dass du jetzt einfach die Menschen zu dir rufst. Und ich bete und danke dir dafür, dass heute Entscheidungen getroffen werden dürfen. Entscheidungen für ein Leben mit dir, Entscheidungen nicht weiter in die falsche Richtung, Ratschläge von Leuten anzunehmen, die einem nicht gut tun, Lügen zu glauben. Ich bete darum, dass deine Wahrheit einfach das Zeug ersetzen kann. All die Lügen, die hier sind, ersetzen können. Vater, ich danke dir, dass Menschen, die das Gefühl haben, du bist so, was eine Lüge ist, dass Menschen, die ein falsches Bild von dir haben, heute einfach so ganz nah an dein Herz gezogen werden und dass diese Lügen ersetzt werden dürfen mit deiner Größe, mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Treue, weil Gott hat dich nicht vergessen. Ich will dir zusprechen, Gott hat dich nicht vergessen. Und es ist nicht zu groß, nicht zu klein, dass er dir das vergeben würde, aber es braucht einen Schritt von dir auf ihn zu. Es braucht einen Schritt von dir. Und wenn du einen Schritt auf Jesus zugehst, dann geht er 1000 auf dich zu und kommt zu dir zurück. Gott wartet auf dich. Mit offenen Armen wartet er auf dich und er ist bereit. Die Frage ist, ob du es bist. Halleluja, Jesus. Deinem Namen. Amen.